SRF 3.
In Südafrika singen und tanzen die Menschen in Trauer um Nelson Mandela. In der Schweiz scheinen Banken mit wenig US-Kunden mehr Interesse am Programm mit den US-Behörden zu haben als Banken mit großem Kundenstamm in den USA. Das Volk soll nicht über das Freihandelsabkommen mit China befinden können, findet der Nationalrat. Das Wetter heute und morgen im Mittelland Nebelfelder, sonst sonnig. Info 3 am Mikrofon ist Andi Löscher. Zehntausende Menschen, unter ihnen Staats- und Regierungschefs zahlreicher Länder, haben sich im Fußballstadion in Johannesburg versammelt, um Abschied zu nehmen von Nelson Mandela. Die mehrstündige Trauerfeier hat mit Verspätung begonnen. Christoph Kellenberger.
Viele Trauergäste auf den Rängen des großen Fußballstadions tanzten und sangen, auch wenn es in Strömen regnete und sich der Beginn der Trauerfeier stark verzögerte, weil viele der geladenen Staats- und Regierungschefs und Weggefährten von Nelson Mandela wegen des Regens zu spät eintrafen. Nach und nach trafen dann aber alle ein und wurden im Stadion begrüßt, die einen frenetisch, andere verhalten. Und die Feier konnte eröffnet werden mit der südafrikanischen Nationalhymne. Als erstes entschuldigte sich der Sprecher der Trauerfeier Cyril Ramaphosa für die Verzögerung. Ramaphosa hatte 1990 geholfen, die Freilassung von Nelson Mandela aus dem Gefängnis vorzubereiten und ist heute Vizepräsident des ANC, der Partei von Nelson Mandela. Man habe den Regen nicht stoppen können, sagte Ramaphosa, aber der Regen sei auch ein Segen.
In our African tradition,
die afrikanische Tradition sage, wenn es bei der Trauerfeier regnet, die Götter heißen dich willkommen und die Himmelstore sind offen für dich. Die Trauerfeier dauert noch mehrere Stunden. Viele Redner werden erwartet, unter ihnen UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon, US-Präsident Barack Obama und Südafrikas Präsident Jacob Zuma.
Wir schalten gleich zu unserer Mitarbeiterin, die die Trauerfeier im Stadion in Johannesburg mitverfolgt. Ein Stimmungsbericht gibt's nach den Nachrichten mit Thomas Fuchs.
Der Nationalrat will nicht, dass das Volk über das Freihandelsabkommen mit China entscheidet. Ein entsprechender Antrag scheiterte klar. Lediglich SP, Grüne und einzelne SVP-Parlamentarier waren für das Referendum. Am Schluss stimmte der Nationalrat dem Freihandelsabkommen deutlich zu, mit 120 zu 46 Stimmen. Der Ständerat muss die Vorlage noch beraten. Auch kleinste Verschmutzungen im Wasser sollen von den Kläranlagen ausgefiltert werden. Dafür will der Ständerat 100 Anlagen aufrüsten für 1,2 Milliarden Franken. Finanziert werden soll der Ausbau mit einer Abwasserabgabe, die pro Person höchstens 9 Franken pro Jahr beträgt. Es geht um Mikroverunreinigungen durch Medikamente, Hormone und Mittel zur Schädlingsbekämpfung. Diese gefährden die Gesundheit von Fischen und anderen Wasserlebewesen. In der Schweiz sind weitere 24 Designerdrogen dem Betäubungsmittelgesetz unterstellt worden. Die Herstellung, der Handel und der Konsum der Substanzen sind damit illegal, wie das Schweizerische Heilmittelinstitut mitteilt. Zudem können der Zoll und die Polizei diese Substanzen beschlagnahmen. Insgesamt hat die Schweiz im Kampf gegen Designerdrogen inzwischen über 120 Substanzen und 7 Derivate dem Betäubungsmittelgesetz unterstellt. Der Gründer eines französischen Unternehmens für Brustimplantate ist zu 4 Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht in Marseille sah es als erwiesen an, dass seine Firma Kundinnen und Kunden jahrelang bewusst getäuscht hatte. Der Skandal mit Billigsilikon flog 2010 auf, als es bei vielen Frauen zu Rissen in den Implantaten kam. In der Schweiz sind knapp 300 Fälle bekannt, in denen die Billigprodukte implantiert wurden. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 8040 Punkten, minus 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 22,32 gehandelt und der Dollar zu 88,97 Rappen. Das Wetter heute und morgen scheint vielerorts die Sonne. Im Mittelland gibt es Nebelfelder. Die Obergrenze liegt bei rund 700 Metern. Die Temperaturen erreichen im Mittelland rund 4 Grad, im Süden und auch auf 2000 Metern gibt es milde 8 Grad.
Info 3 Mittag.
Im Fußballstadion in Johannesburg wird getrauert. Es regnet in Strömen, was auch dazu führte, dass die Trauerfeier mit Verspätung begonnen hat. Für uns im Stadion ist Dagmar Wittek. Ich habe sie kurz vor der Sendung auf ihrem Handy erreicht. Wie ist denn die Stimmung der Menschen in diesem riesigen Stadion?
Die Stimmung ist trotz Trauerfeier und trotz Dauerregen ausgesprochen ausgelassen und fröhlich. Der Himmel weint zwar, aber die Trauernden lachen und strahlen. Sie strahlen irgendwie alle stolz aus, dass sie Teil dieser Nation sind, dessen Gründervater ja Nelson Mandela war. Ein überwältigendes Gefühl hier ist auch, dass sich als eine Nation zu fühlen, das Gefühl dazu zu gehören. Als wenn so ein bisschen von Mandelas Größe auf alle abgefärbt hat, so fühlt sich das hier an. Schwarz und Weiß sind hier vertreten und vereint in dem Gedanken an die Ikone für Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit. Und das ist ja genau das, wofür Mandela sein Leben lang gekämpft hat, dass hier nun ein gutes Stück weit gelebt wird, die Aussöhnung der Völker. Das Stadion ist vielleicht nur zwei Drittel voll, das liegt sicherlich auch ein bisschen am Wetter, aber wohl vor allem daran, dass es nicht genug Busse und Züge gibt, um alle, die wollen, hierher zu transportieren.
Und die, die den Weg also gefunden haben ins Stadion, die sind glücklich, fröhlich, feiern. Ein schönes Bild, mit einigen von ihnen konnten sie sprechen. Wie gehen denn die Menschen mit ihrer Trauer um?
Also es geht sicherlich jeder auf seine eigene Art und Weise mit der Trauer um. Millionen haben ja auch entschieden, eher still zu gedenken, sind zu Hause geblieben oder schauen sich die Gedenkfeier im Fernsehen an. Aber all die, die hier im Stadion oder in den 150 Public Viewing Areas sind, die zelebrieren wirklich das Erbe Mandelas. Und feiern heißt in Afrika immer, dass es nicht still zugeht, sondern dass gesungen, getanzt und auch wirklich gelacht wird. Noch bis kurz bevor die Gedenkfeier mit einer Stunde Verspätung anfing, standen Tausende hier auf den Sitzen und sangen ehemalige Lieder aus dem Freiheitskampf, für den Mandela ja so absolut entscheidend war. Also es ist alles erlaubt, um seinen Gefühlen hier Ausdruck zu verleihen.
Das Wetter hat die Feier etwas auf den Kopf gestellt. Sie haben es erwähnt, eine Stunde Verspätung. Wie geht es denn nun weiter? Was ist der Plan?
Soeben hat ein enger Freund und Weggefährte Mandelas gesprochen, der in seiner Nachbarzelle auf Robben Island mit ihm einsaß. Gleich wird erwartet, dass ein Vertreter der Mandela-Familie sprechen wird, gefolgt dann vom Generalsekretär der Vereinten Nationen Ban Ki-moon. Unter anderem werden dabei sein dann Raul Castro aus Kuba und Barack Obama von den USA. Man hat sich offenbar so in Anlehnung an die BRICS-Staaten die Staatspräsidenten ausgesucht, die sprechen werden.
Das war Dagmar Wittek aus Johannesburg.
Info 3 Mittag.
Bis gestern mussten Schweizer Banken der Finanzmarktaufsicht sagen, ob und wie sie am US-Programm teilnehmen wollen, um den Streit um unversteuerte Kundengelder zu lösen. Erste Meldungen mögen erstaunen. Regionalbanken mit wenigen US-Kunden geben vorsorglich an, sie hätten gegen US-Steuerrecht verstoßen. Die Bank Vontobel mit vielen US-Kunden dagegen ist von ihrer Unschuld überzeugt und will keine Buße bezahlen. Evelyn Kobler.
Die Valiant Bank und die Berner Kantonalbank. Beide sagen, sie hätten schon fast mit der Lupe nach US-Kunden suchen müssen, weil sie fast keine gehabt hätten. Und doch haben beide Banken entschieden, sie lassen sich beim Programm der Amerikaner in die Kategorie 2 einreihen. Diese Kategorie ist für Banken vorgesehen, die mutmaßlich gegen amerikanisches Steuerrecht verstoßen haben. Warum bekennt sich eine Bank wie die Valiant so quasi für schuldig? Warum hat sie nicht die Kategorie 3 gewählt, die extra für Banken vorgesehen ist, die sich nichts zu Schulden haben kommen lassen? Dazu Verwaltungsratspräsident Jürg Bucher.
Wir sind uns keiner Verfehlungen bewusst. Wir wollen aber Rechtssicherheit und eine rasche Bereinigung der Lage. Das ist wichtig für die Bank, wichtig für die Aktionäre, die Kunden und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Ähnlich tönt es bei der Berner Kantonalbank. Sprecher Alex Justi sagt:
Wir haben 500'000 Kunden, wovon einige hundert US-Kunden, und keine Bank unserer Größe kann mit hundertprozentiger Garantie ausschließen, dass da nicht irgendwie ein Kunde möglicherweise ohne unser Wissen gegen US-Steuerrecht verstoßen hat. Das Risiko erschien uns hier zu hoch und deshalb sind wir in die Kategorie 2 gegangen.
Die Bank Vontobel sieht das offenbar anders. Sie will sich in die Kategorie 3 einordnen lassen und plädiert so auf unschuldig. Vontobel setzt seit mehreren Jahren stark auf das Geschäft mit der amerikanischen Kundschaft. Entsprechend habe die Bank auch alles daran gesetzt, das amerikanische Recht vollumfänglich und zu jeder Zeit einzuhalten. Deshalb ist Vontobel überzeugt, die Bank hat kein US-Steuerrecht verletzt, hat kein amerikanisches Schwarzgeld angenommen und wird deshalb auch keine Buße bezahlen müssen. Vontobel muss sich diese Unschuld nun von einem unabhängigen Gutachter bestätigen lassen, muss sich also von externen Experten durchleuchten lassen, um den Amerikanern einen Unschuldsnachweis zu bringen. Mit dieser Arbeit sei bereits ein Gremium beauftragt worden, heißt es auf Anfrage. Die übrigen Banken haben sich bisher noch nicht dazu verlauten lassen, wie sie den US-Steuerstreit beilegen wollen. Die meisten dürften aber wohl den Weg der beiden Berner Banken wählen. Vorsorglich mal auf schuldig plädieren, in der Hoffnung, am Ende dann doch günstig davon zu kommen.
Info 3 Mittag.
In gut 50 Minuten bekommt die OPCW, die Organisation für das Verbot chemischer Waffen, den Friedensnobelpreis überreicht. Sie bekommt diesen Preis vor allem wegen ihres Einsatzes in Syrien. Wir nutzen diese Möglichkeit, ein Zwischenfazit zu ziehen. Wie gut kommt die Waffenabrüstung der OPCW voran? Ich habe mit Fredrik Steiger gesprochen, er befasst sich mit sicherheitspolitischen Fragen. Fredrik Steiger, immer wieder ist zu lesen, zu hören, die Abrüstungsaktion sei bisher eine große Erfolgsgeschichte. Teilen Sie diese Einschätzung?
Ich denke, das darf man durchaus sagen. Diese OPCW-Mission in Syrien ist weit erfolgreicher, als die meisten Beobachter und Experten das ursprünglich erwartet hatten. Vor allem, weil die Aufgabe ja wirklich groß ist, ein Land in so kurzer Zeit chemisch abzurüsten. Und trotzdem wurden bisher die Zeitpläne eingehalten. Es wurde rechtzeitig ein Inventar darüber erstellt, was Syrien an C-Waffen überhaupt besitzt. Es wurden rechtzeitig sämtliche Produktionsanlagen zerstört und es wurde rechtzeitig ein Plan formuliert zur Vernichtung der eigentlichen Waffen.
Bis jetzt ist die Abrüstung also positiv verlaufen. Jetzt tauchen aber plötzlich Probleme auf, beim Transport etwa oder bei der Frage, wo die Waffen zerstört werden sollen.
Genau. Die Waffen müssen ja nun von den Arsenalen, von den Lagerstätten abtransportiert werden. Das braucht natürlich gesicherte Transporte zur Küste, ans Mittelmeer hinunter. Und dann müssen sie vernichtet werden. Und bislang hat sich kein Land bereit erklärt, auch Länder, die die Kapazitäten dazu hätten, Russland, die USA, Belgien oder Frankreich, diese Vernichtung auf ihrem Territorium erfolgen zu lassen. Das hängt natürlich mit öffentlichen Protesten zusammen. Man hat das in Albanien gesehen, wo man gemeint hat, man könne die Waffen dort vernichten. Da hat es Proteste gegeben. Und jetzt ist der Plan, dass die gefährlichsten Stoffe auf einem amerikanischen Schiff auf hoher See vernichtet werden sollen.
Bei der Diskussion um die Chemiewaffen geht oft etwas vergessen, dass der Krieg in Syrien ja weitergeht. Inwiefern hat denn dieser Krieg Einfluss auf die Arbeit der OPCW-Experten?
Er hat sehr stark Einfluss. Zunächst mal, es ist im Moment unmöglich, was ja der Normalfall wäre, dass die Waffen im Land selber vernichtet würden. Das geht in Syrien wegen des Bürgerkrieges nicht. Und zweitens ist es jetzt eben sehr schwierig, die Waffen außer Landes zu schaffen. Man hat zwar gehört in den letzten Tagen, dass die Hauptstraße von Damaskus nach Latakia am Mittelmeer wieder unter Kontrolle der Syrer, der Armee sein soll, aber trotzdem stellt sich natürlich die Frage, dass solche Waffenkonvois, C-Waffenkonvois, streng geschützt werden sollen. Und wegen all dieser Probleme könnte es nun beim Abtransport der Waffen Verzögerungen geben, aber die OPCW ist zuversichtlich, dass zumindest das Hauptziel, nämlich die Zerstörung der Waffen bis Mitte nächsten Jahres, trotzdem eingehalten werden kann.
Das war Info 3 am Mittag, verantwortlich heute Andi Lisch.
Eine Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.